Das Trockenauge, die Diagnostik davon ist oft eine Herausforderung, weil Sie eben gesehen haben, das Tränenfilm-Augenoberflächensystem ist eben sehr komplex. Das trockene Auge ist heterogen, hat eine multifaktorielle Genese und da ist ein einzelner Test nicht ausreichend. Das wünschen wir uns zwar, aber leider gibt es das noch nicht und auch nicht ausreichend, um die Subtypen zu klassifizieren. Wir haben sehr viele diagnostische Möglichkeiten, das heißt, man muss meistens eine Auswahl treffen. Es ist auch wichtig, dass wir eine Untersuchungsreihenfolge einhalten, dass wir also die nicht-invasiven Untersuchungsformen vor den invasiven stellen. Oft sind die Untersuchungen sehr zeitaufwendig, werden oft nicht rückerstattet. Die Grenzwerte sind nicht immer so eindeutig, die Tests nicht immer reproduzierbar und es gibt auch eine Überlappung zwischen gesund und krank. Ja, hier sieht man so ein Bild, hier sind die Schwere von den objektiven Tests aufgetragen, beim trockenen Auge natürlich im schwereren Bereich, aber hier sieht man auch, dass Leute ohne Beschwerden auch pathologische Tränenfilm- und Augenoberflächenparameter haben können. Ja? Und jetzt wird diskutiert, dass das vielleicht sogar Vorstufen des trockenen Auges sind, die dann durch gewisse Einflüsse kippen können, sodass sie wirklich auch symptomatisch werden. Das ist ein bisschen eine andere Blickweise. Ich möchte mit Ihnen die Anamnese und die Beschwerden besprechen, das Sehvermögen des Patienten mit trockenem Auge. Wichtig ist die Inspektion der Haut und der Lidfunktion, die Spaltlampe natürlich unersetzlich und weitere Tests, die für die Tränenfunktion und für die Integrität der Augenoberfläche wichtig sind, die uns also praktisch Auskünfte darüber geben. Da ist eben wichtig, dass diese einzelnen Tests immer verschiedene Aspekte abbilden, dass man das einfach weiß und in manchen Fällen natürlich auch eine interdisziplinäre Abklärung nötig. In der Anamnese fragt man nach Grunderkrankungen, nach Medikamenteneinnahme oder Applikation, vor allem topisch, Konservierungsmittel, systemisch, Antihistaminika und jetzt auch sehr erwogt die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die eben das sehr deutlich trocken machen können. Weitere Risikofaktoren wären Klimaanlagen, Computertätigkeit, wie schon gesagt, Kontaktlinsen oder die refraktive Chirurgie, die vorangegangen ist. Die Beschwerden kennen Sie auch, Kratzen, Brennen etc. Wichtig ist immer zu fragen, was ist Ihr Hauptbeschwerdesymptom, was stört Sie am meisten, seit wann haben Sie die Beschwerden, gibt es eine Häufigkeit gewissermaßen, also wie oft kommt das vor, gibt es tageszeitliche Schwankungen, wie stark ist die Intensität der Beschwerden, da kann man sich mit einer visuellen Analogskala helfen, also wenn Sie sagen von 0 bis 10 oder von 0 bis 100, wenn Sie die Leute das ein bisschen quantifizieren lassen. Und ganz typisch ist auch, dass es sich bei visueller Belastung oder durch Umwelteinflüsse, wo man verstärkter Verdunstung ausgesetzt ist, die Beschwerden eben verstärken können. Insgesamt sind die Beschwerden aber nicht spezifisch, ja, und nicht alleine geeignet, um die Erkrankung festzustellen und auch nicht um den Schweregrad alleine festzustellen. Und Symptome und Zeichen, das wissen Sie auch, bei dieser Erkrankung haben eine schwache Korrelation und der Grund liegt eben auch in dieser neuronalen Dysfunktion, die im Rahmen dieser Erkrankung auftreten. Als Hilfe für die Beschwerden gibt es jetzt Fragebögen, die man anwenden kann. Einer der wichtigsten ist der Ocular Surface Disease Index, der 12 Fragen hat, die sich einerseits mit den Beschwerden an den Augen beschäftigen, mit der visuellen Funktion und ob eine Belastung durch Umweltfaktoren da ist. Es gibt einen Score von 0 bis 100, wobei ein bisschen eine Graduierung vorgenommen wurde, dass milde Beschwerden zwischen 13 und 22 Punkten liegen, mäßige bis zu 32 Punkten und ab 33 Punkten schwere Beschwerden eben beschreiben sollen. Wie ist nun das mit dem Sehvermögen beim Patienten mit trockenem Auge? Die Qualität ist sicher herabgesetzt, das merken Sie auch, wenn die Leute berichten über fluktuierendes Sehen. Das ist so, der bestkorrigierte Visus bei Gesunden und bei Patientinnen mit trockenen Augen, da ist oft kein Unterschied, außer es hat jemand wirklich eine deutliche Stippung natürlich. Und wenn man aber den Visus nach einer längeren Augenöffnung misst, also wenn man das Lid länger offen hält, es gibt auch jetzt Geräte, die das kontinuierlich messen, sieht man, dass bei Gesunden der Visus stabil ist, aber bei Patientinnen mit trockenem Auge deutlich reduziert sein kann. Ja? Und immer dann, wenn man die Tränenfilmstabilität verbessert, indem man Tränenersatzmittel zuführt oder Punktumplaques appliziert, kommt es auch oft zu einer Verbesserung des Sehvermögens. Durch andere Untersuchungen, wie zum Beispiel der Topographie, Videokeratoskopie, sieht man auch, dass durch die Tränenfilminstabilität es zu Augenoberflächenunregelmäßigkeiten kommt. In der Wellenfront, die Aberrationen höherer Ordnung erhöht sind beim trockenen Auge, Kontrastsehen reduziert sein kann und auch die Lesegeschwindigkeit. Wenn man den Patienten nun so anschaut, wenn man die Anamnese erhebt, sieht man auch, wie die Lidstellung ist. Das ist auch ganz wichtig, nach außen oder nach innen natürlich. Man kann auch die Lidspannung testen, indem man hier das Lid so nach oben oder nach unten zieht und damit ein Floppy Eyelid erkennen. Da bewegt sich beim Lidschluss das Oberlid über das untere. Das führt zu einer stärkeren mechanischen Reizung der Bindehaut mit Papillenbildung und andererseits auch zu einer verringerten Verteilung oder schlechteren Verteilung der Tränenflüssigkeit. Dann wichtig, auch den Lidschluss zu testen, hier bei einem Lagophthalmus. Besonders auch, wenn Beschwerden zum Beispiel in der Früh stärker angegeben werden, könnte es auch sein, dass ein nächtlicher Lagophthalmus vorhanden ist und man sollte das eben beobachten lassen, damit man das eben erkennt. Dann schaut man, wie oft der Patient oder die Patientin blinzelt. Die Lidschlagfrequenz, wie gesagt, normal ca. 15 bis 20 Mal pro Minute. Erhöht ist sie kompensatorisch beim trockenen Auge. Ja? Die können bis zu 34 Mal pro Minute blinzeln, ja, das merkt man, das ist unglaublich. Pathologisch ist auch, wenn es erniedrigt ist, also bei diesen Erkrankungen wie der EO, da ist zusätzlich auch die Lidspalte weiter, da verdunstet viel mehr Tränenflüssigkeit. Bei neurologischen Erkrankungen blinzelt man seltener, bei Myotonie, auch im Rahmen des Diabetes mellitus, wie gesagt Kontaktlinsenträger auch und bei allen Konzentrationstätigkeiten mit unseren mobilen, modernen elektronischen Medien, auch den Spielkonsolen, Kinder, Jugendliche vermehrt schon, kann man schon damit rechnen, dass da auch Probleme manchmal auftreten können. Dann ist wichtig auch nicht nur, wie häufig geblinzelt wird, sondern wie ist die Qualität des Lidschlags. Ist der Lidschlag vollständig? Es gibt inkomplette Lidschläge, die nur bis zur Mitte oder überhaupt nur ein Drittel der Hornhaut dann bedecken. Das findet man häufiger eben beim Kontaktlinsenträger oder eben auch bei der Computerarbeit. Was ist die Folge? Es kommt zu einer vermehrten Verdunstung der Tränenflüssigkeit und zu einem langsamen Tränenabtransport. Auch die Tränenclearance ist verzögert und das geht einher mit einem Anstieg von Entzündungsparametern an der Augenoberfläche. Wenn man nun den Patienten an der Spaltlampe hat, schaut man von vorne nach hinten, sozusagen von vorne nach innen. Der vordere Lidrand ist das erste, den man beurteilen sollte, wo man die Wimpern anschaut, ob eine Trichiasis da ist, eine Madarosis, also ein Ausfall der Wimpern da ist, ob nicht Wimpern aus den Maibaumdrüsenöffnungen kommen, das ist die Stichiasis, ob Krusten vorhanden sind, und da gibt es eben, Krusten sind nicht gleich Krusten, schauen morphologisch etwas anderes aus. Kollaretts von Staphylokokken sind wie aufgespießt, wenn man die abzieht, kann sein, dass eine kleine Ulzeration am Lidrand entsteht. Durch vermehrte Talgbildung, Seborrhoe, findet man Flakes, sogenannte angelagerte Schuppen. Sleeves stammen vom der Haarbaldmilbe, Demodex, sind so manchettenartig, zirkulär um die Ziele herum, vor allem am Wimperngrund. Dann sieht man natürlich auch, ob der Lidrand gerötet ist, geschwollen oder eben weitere Ulzerationen da sind. Am hinteren Lidrand, wenn man den nur betrachtet, sieht man, ob der Lidrand irregulär ist, unregelmäßig, ob Gefäße sich vielleicht stärker zeigen. Man schaut sich die Öffnungen der Maibaumdrüsen an. Hier sieht man, dass das auch schon ein bisschen verändert ist, verdickter Sekret. Hier sieht man ein sogenanntes Capping. Da sind die Lipide oxidiert, verdickt. Das kann man theoretisch auch einmal aufritzen, dass es rauskommt, dass man es rausdrücken kann. Man kann manchmal auch freiliegende Ausführungsgänge der Maibaumdrüsen sehen, sogenannten Exposed Ducts. Dann kann man den Tränenmeniskus beurteilen, indem man ihn auch vermisst, zum Beispiel normal 0,2 bis 0,3 mm. Weist ihm auf einen Tränenmangel hin. Schaum im Bereich der Lidkante kann auf eine Lidfunktionsstörung hinweisen, Debris und Schleimfäden auf eine vermehrte Entzündung. Man sieht sich auch das Tränenpünktchen an, ob das in den Tränenmeniskus eintaucht, weil oft geben die Leute ja Bifera oder tränendes Gefühl an. Man sollte schauen, ob sich das Tränenpünktchen beim Lidschluss nach medial bewegt, ob sie sich berühren, das ist eben sehr wichtig für den Abtransport der Tränenflüssigkeit und wie die Größe des Punktums ist, ob es verengt ist, wo vielleicht weniger abfließen kann, dass man da vielleicht therapeutisch dann eingreifen könnte. Dann als nächstes die Bindehaut, da beurteilt man die Rötung, die Falten, ob eine Irregularität da ist, Binguäculum, Pterygium, Narben nach Operationen habe ich schon erwähnt, Follikelpapillen können einem etwas weiterhelfen oder ob eine Vernarbung eben auch da ist. Die lidkantenparallelen Falten testet man so, indem man den Patienten gerade ausschauen lässt an der Spaltlampe und wo man den temporalen Lidrand anschaut und schaut, ob Falten im Bereich des Tränenmeniskus da sind. Wenn keine Falte ist, ist es Grad 0. 1 wäre eine Falte, zwei weitere Falten, die aber unter der normalen Höhe von 0,2 mm trennen, Meniskus liegen. Drei, da würde das schon überragen, und Grad 4 wäre, wenn das schon über die Lidkante drüber geht. Wobei man sagt laut Literatur, 2 wäre ein mäßiges trockenes Auge, Grad 3 und 4 würde schon auf einen schwereren Ausprägungsgrad hinweisen. Follikel sind einerseits unspezifische Veränderungen, Lymphozytenansammlungen bei Entzündungen, die auftreten können, vor allem im Bereich des Fornix, aber spezifischer sind sie im Bereich des Tarsus. Ganz typisch sind eben die Gefäße, die vom Rand eben auf diese Erhebung drüber ziehen, ausgelöst durch Viren, Chlamydieninfektionen oder Toxine, also das Toxin vom Molluscum contagiosum oder auch Konservierungsmittel oder andere Stoffe, die eben verwendet werden in den Tropfen. Papillen findet man feinere bei den bakteriellen Infektionen, sind charakteristisch mit einem zentralen Gefäßstamm, der sich dann schirmartig ausbreitet, oder auch größere Papillen, wie wir schon gehört haben, bei der Allergie. Vernarbende Prozesse können sich in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen zeigen. Der Anfang ist die subepitheliale Fibrose. Hier sieht man an der dorsalen und fornikalen Bindehaut so weißliche Linien. Ganz wichtig ist, dass auch immer ektroponiert wird, dass man es auch oben beurteilen kann. Symplepharon, wenn die pulpäre und dorsale Bindehaut miteinander vernarben, und die Fornix-Verkürzung, also wenn der Fornix, wenn man das Lid nach unten zieht, immer kürzer ist. Das ist eben ganz wichtig, dass da blasenbildende Erkrankungen wie das okuläre Pemphigoid dahinter stecken können, aber auch andere Erkrankungen wie das Stevens-Johnson-Syndrom macht Vernarbungen, auch die Rosatia, Kollagenosen, Graft versus Host, eben wie schon gesagt, die atopische Keratokonjunktivitis, alles nach Infektionen kann es eben zu Vernarbungen kommen, eben auch durch Toxine wie Konservierungsmittel, Verätzungen, Bestrahlung. Und wenn man sich unsicher ist, besonders wenn es zur Fornix-Verkürzung kommt, wenn der Verlauf der Vernarbung progredient ist, ist es ganz wichtig, eine Bindehautbiopsie durchzuführen mit einer direkten Immunfluoreszenz, um eben eventuell ein okuläres Pemphigoid zu diagnostizieren, obwohl ein negatives Ergebnis die Diagnose nicht ausschließt. Also das ist die Klinik auch vor allem sehr wichtig. Die Hornhaut wird beurteilt aufgrund ihrer Transparenz, ob Auflagerungen da sind, Mukus oder Filamente, ob Gefäße vorhanden sind, Infiltrate oder ein Ulkus oder Narben. An der Spaltlampe kann man auch den Fettfilm überprüfen. Das ist eine alte Methode. Da muss man sich mal hinsetzen, man muss den Spiegel umdrehen oder ein Mattglas davor geben. Lichteinfall gleich Lichtausfall bei höherer Vergrößerung 16-fach fokussiert man auf die Hornhaut, und dann sieht man, kann man den Fettfilm sehen. Das ist eben eine dünne Schicht der Fettfilm, wo eben Interferenzen des Lichts entstehen. Normalerweise ist bei normal geöffnetem Auge ist der Fettfilm grau, ja? Und wenn man ein bisschen das Lid zusammenschiebt, also die Lidspalte enger macht, wird er etwas dicker, und man sieht die Farben bei einer Dicke von ca. 134 Nanometer. Und so kann man abschätzen, also wenn ich schon bei geöffneten Auge Farbschlieren habe, da kann ich sehen, kann ich schätzen, dass der Fettfilm dicker ist als normal. Wenn man das Auge sehr stark verkleinern muss, um eine Farbe zu sehen, dann kann ich darauf schließen, dass der Fettfilm stark verdünnt ist. Es gibt auch neuere Geräte dazu, die uns dahingehend eine bessere Auskunft geben. Dazu gehört das Tearscope, wo man eben den Fettfilm beurteilen kann, der auch die nicht invasive Tränenfilmaufreißzeitmessung möglich macht. Automatisiert jetzt noch nicht so lange der Keratograph ebenfalls die Interferenz, die nicht invasive Aufreißzeit, zusätzlich der Tränenmeniskushöhe kann vermessen werden, die Bindehautrötung quantifiziert und die Meibografie durchgeführt werden. LipiView, ein recht teures Gerät, bestimmt auch die Dicke des Fettfilms, wo man die Nanometer praktisch vom Fettfilm sogar ablesen kann, macht auch die Blinkfrequenz und detektiert inkomplette Lidschläge. Nun zur Osmolarität der Tränenflüssigkeit. Da gibt es seit einiger Zeit immer ein Gerät kommerziell, wo das sehr einfach zu vermessen ist, das Tearlab, wo man sehr wenig Tränenflüssigkeit benötigt vom Tränenmeniskus, wo man hier seit neuem den Cut-off ein bisschen nach unten gesetzt hat, bei 308 Milliosmolar pro Liter. Es ist aber wichtig, da gibt es Studien pro und Studien contra dazu. Die Osmolarität ist gut korreliert mit der Schwere des trockenen Auges. Das heißt, umso schwerer das trockene Auge ist, umso mehr Anfärbung ich habe etc., umso höher ist auch die Osmolarität. Schlechter ist es etwas in diesem Bereich, wo ich mit meinen anderen Methoden das nicht so gut erkennen kann, also beim leichten oder beim mäßigen Trocken im Auge. Da muss die Tränenosmolarität gar nicht unbedingt erhöht sein. Ja? Aber das ist ganz wichtig, dass man nicht nur ein Auge vermisst, sondern beide, weil es kann sein, dass ein Auge schon höher ist mit Osmolarität, weil dort der Kompensationsmechanismus schon versagt hat, durch die Instabilität, es zur vermehrten Verdunstung kommt. Das ist ja ein variables System. Und man sieht auch, dass zwischen beiden Augen eine gewisse Variabilität vorhanden ist bei der Messung. Wenn die ansteigt, dann weist das auch eher auf ein trockenes Auge hin. Dann ist ganz wichtig auch, dass man die Hornhautsensibilität in manchen Fällen überprüft, vor allem wenn man einen Verdacht auf eine neurotrophen Keratopathie hat. Immer wenn mehr Zeichen als Symptome beim Patienten vorhanden sind oder wenn der Befund sehr einseitig ist, dass man das überprüft. Dazu kann man das Couchet-Bosnay-Esthesiometer verwenden. Da hat man einen 6 cm langen Nylonfaden, den man in einen halben Zentimeter Schritten verkürzt. Und umso kürzer er ist, umso fester und stärker ist er, also umso weniger wird dann von der Hornhaut praktisch vom Patienten oder von der Patientin gespürt. Es gibt jetzt auch Non-Contact-Esthesiometer, zwar nicht kommerziell erhältlich, aber für die Forschung sehr interessant, wo die Nozizeptoren einzeln angesprochen werden. Wir haben mechanische Nozizeptoren, die eben auf diese mechanischen Reize reagieren. Also das Couchet-Bosnay, da misst man nur die mechanische Sensibilität, nicht die thermische, nicht die chemische. Und das kann man da eben differenzieren mit diesen neuen Geräten. Die Tränenfilm-Aufreißzeit mit Fluoreszin, die sogenannte Breakup-Time, das ist ein Globaltest für das trockene Auge und ein Maß für die Tränenfilmstabilität. Man muss im Fluoreszin da applizieren, entweder mit Streifchen, das man befeuchtet, oder mit Tropfen. Wichtig ist, dass man nicht zu viel Fluoreszin auch hineingibt, weil es, wenn es zu hoch konzentriert ist, das nicht so gut fluoresziert und man sieht das dann sehr schlecht. Man lässt den Patienten blinzeln vollständig, bittet ihn, die Lider offen zu halten, und misst mit der Stoppuhr, wann eben trockene Stellen auftreten, dreimal und macht einen Mittelwert. Wichtig ist auch, dass man vorher keine anderen Tropfen, vor allem mit Lokalanästhetikum, wie die Drucktropfen eben hineingibt, weil das dann falsch reduziert und auch nicht am Lid herumdrückt am Anfang oder vor dieser Untersuchung, weil durch das Fett das auch wieder verändert sein kann. Werte normal sind sicher über 10 Sekunden, darunter besteht der Verdacht, pathologisch sind Werte unter 5 Sekunden. Wenn man das Fluoreszin bereits appliziert hat, kann man sehr schön eine Schädigung an der Hornhaut sichtbar machen. Fluoreszin geht überall dahin, wo die Epithelintegrität reduziert ist und Epitheldefekte vorhanden sind. Hier sehen Sie eine Keratitis punctata superficialis oder auch Filamente kann man besser sichtbar machen. Bei all diesen Veränderungen ist es wichtig, dass Sie auch für Sie, sei es jetzt um einen Therapieverlauf zu dokumentieren, ein gewisses Grading, eine gewisse Einteilung der Anfärbung vornehmen, indem Sie die Fläche der Hornhaut, die betroffen ist, beurteilen und auch die Dichte, wie stark dicht gestippt das ist. Gibt es verschiedene Schemata, Sie können das für sich sagen, ein Drittel bis zur Hälfte, mittleres Drittel etc., wie Sie das auch für sich machen wollen. Für Studien wäre zum Beispiel das NEI-Schema, wo die Hornhaut in 5 Areale geteilt wird, je Areal 0 bis 3 Punkte der Stippung möglich sind, maximal 15 Punkte pathologisch sollen Werte mehr als 3 Punkte sein. Dann die Messung der Tränensekretion. Schirmatest zwar nicht sehr beliebt, aber ganz wichtig, um einen Tränenmangel zu identifizieren, weil die Messung des Tränenmeniskus oft sehr variabel ist. Der Schirmatest ist nicht nur abhängig von der Funktion der Tränendrüse, also wie viel Flüssigkeit dort überhaupt gebildet werden kann, sondern hängt auch ab, wie stabil der Tränenfilm ist und wie die Augenoberfläche ausschaut. Das heißt, er kann auch einmal niedriger sein, wenn der Tränenfilm sehr stabil ist und andersrum, wenn die Augenoberfläche stark geschädigt ist und dieser Reiz, also dieser Regelkreis funktioniert, kann auch vermehrt Tränensekretion passieren und man hat dann durch natürlich einen höheren Schirmerwert und man hat trotzdem ein trockenes Auge. Messen sollte man ihn ohne Lokalanästhesie, weil man will den kompletten Reiz praktisch machen mit den Schirmerstreifchen, wo ein Grenzwert unter 5, kleiner gleich 5 mm pro 5 Minuten eben gilt für einen Tränenmangel. Nach älteren Arbeiten, wenn wirklich wenig Tränensekretion da ist, kann ich noch mit einem Wattestäbchen den unteren Meatus reizen, das bleibt 5 Minuten auch noch einmal drinnen und man sieht, ob das nicht trotzdem noch ansteigt, also ob nicht dieser zusätzliche Reiz noch zu einer besseren Sekretion, höheren Sekretion führt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das in Richtung Sjögren-Syndrom gehen kann. Also hilft bei der Differenzierung etwas. Wenn Sie das gemacht haben und Sie haben zuerst Fluoreszin durch die Aufreißzeit und Hornhautbestimmung drinnen und dann messen Sie den oder machen Sie den Schirmertest, kann es manchmal sein, dass Sie merken, dass das Schirmerstreifchen etwas gefärbt ist, noch vom Fluoreszin, und das weist auf einen verzögerten, auf eine verzögerte Verdünnung und Abtransport des Fluoreszins hin, also einer sogenannten verlangsamten Clearance. Das hängt eben ab, wie viel Tränensekretion neu nachgebildet wird und wie viel abtransportiert werden kann. Wie gesagt, kann man schön mit dem Schirmertest testen, ist aber sehr aufwendig. Da muss man das mit diesen Farbkarten vergleichen, und für die Forschung gibt es eine Fluorophotometrie, die das vermessen kann. Ganz ein wichtiger Test, auch in der Praxis durchzuführen, wäre die Anfärbung mit Bengalrosa oder Lissamingrün als Filterstreifchen oder Lösung. Da Bengalrosa aber phototoxisch ist und reizend wirkt auf die Augenoberfläche, wenn jemand schon eine starke Fluoreszin-Anfärbung der Hornhaut hat, dann werde ich kein Bengalrosa reingeben, weil das eben zusätzlich dann für den Patienten noch belastend ist. Aber Lissamingrün ist sehr gut verträglich und wird gut toleriert und färbt genauso gut. Diese Farbstoffe färben besonders dann, wenn Epithelzellen nicht mit diesen membranassoziierten Mucin bedeckt sind oder auch Schleimfäden, und sind eben sehr wichtig für die Quantifizierung der Schädigung. Da gibt es auch wieder verschiedene Gradings und Scores. Ein schon älterer, der aber sehr gängig ist noch, ist der Van Piesterfeld Score, den man in der Expositionszone zwischen den Lidern praktisch beurteilt, nasal, zentral und temporal, wo man 1 bis 3 Punkte vergeben kann, also 0 bis 3 Punkte eigentlich. 1 Punkt wäre, wenn man einige Anfärbpunkte hat, die man noch zählen kann, 2, die man vielleicht nicht mehr zählen kann, und Grad 3 bis zur flächigen Anfärbung. Das heißt, maximal gibt es 9 Punkte, pathologisch auch mehr als 3,5. Und je nach Lokalisation, wo die Anfärbung ist, kann man auch gewisse Rückschlüsse ziehen. Beim trockenen Auge ist das eben in der Expositionszone mehr, beginnt meistens nach unten, geht dann auch zentral. Wenn das wirklich nur unten ist, kann das auf eine Blepharitis, auf eine Meibom-Drüsendysfunktion oder auf einen Lagophthalmus hinweisen. Wenn das oben ist, auf eine obere limbale Keratokonjunktivitis, und manchmal sieht man auch durch toxische Schädigung eine diffuse Anfärbung. Hier nur der Vollständigkeit halber, dass Sie es einmal auch gehört haben. Es gibt das auch das Oxford-Schema. Da sind auch verschiedene Graduierungen dargestellt, und man vergleicht praktisch das Bild, das man am Patienten hat, mit diesen Tafeln und sagt dann eben, das ist im Oxford Grad 3. Das sage ich Ihnen deswegen, das kommt später noch einmal, damit Sie sich das einprägen. Das wäre Oxford Grad 3. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Ja, also doch deutlich Hornhaut und Bindehaut, nasal und temporal gefärbt. Was habe ich noch für einen Vorteil, wenn ich eine Lissamingrünfärbung appliziere? Ich kann die Lidkante und die sogenannte magische Linie, die mukokutane Verbindungslinie zwischen Lidhaut und Bindehaut, gut darstellen. Die färbt sich gut an. Hier sieht man sie so, wie sie normal sein soll. Yamaguchi hat ein Grading vorgenommen. Grad 0 wäre, wenn die Maibaumdrüsen, so wie es eben normalerweise auch ist, außerhalb dieser magischen Linie liegen. Grad 1 wäre, wenn die Linie manche Drüsen berührt. Ja. Dann Grad 2, wenn die Linie durch die Maibaumdrüsenöffnungen hindurchläuft. Und Grad 3, wenn sie außerhalb davon verläuft. Das bedeutet, dass die Maibaumdrüsenöffnungen im Bereich der Bindehaut liegen. Das heißt, auch das Fett zu weit innen abgeben und nicht dort, wo es eigentlich hin soll, das Fett, nämlich ans Äußere des Tränenfilms. Und diese Veränderungen, Grad 3, Grad 2, sind sehr gut mit einer Dysfunktion der Maibaumdrüsen eben assoziiert. Dann, was kann man noch machen? Ich habe schon gesagt, wichtig ist, wenn man das äußere Auge beurteilt, dass man auch immer wieder das Oberlid ektroponiert. Man kann auch hier mit der Färbung eventuell eine sogenannte Lidwiper-Epitheliopathie sehen. Ja, da färbt sich dieser Bereich des Lidwipers deutlich an. Das soll ein frühes Zeichen eben für das trockene Auge sein, und auch bei Patienten mit Kontaktlinsenintoleranz kann das stärker sichtbar sein. Ja, und dann ist eben so, dass es nicht nur reicht, dass man was anschaut, man muss auch was machen an der Spaltlampe, man muss die Maibaumdrüsen exprimieren, das gehört ganz wichtig dazu, und damit kann man das Volumen, das herauskommt, beurteilen und eben auch das Sekret. Und jetzt würde ich gerne das Video haben, bitte. Das kann man mit einem Wattestäbchen machen. Und eigentlich ist das Fett der Maibaumdrüsen ist olivenölartig und klar. Und wie Sie hier sehen, hat sie es in seiner Färbung. Es ist weißlich, verdickt dann, granulär, zum Teil auch fast wie Zahnpasta, schwer zum Exprimieren. Also das ist eigentlich eine Meibom-Drüsen-Dysfunktion, die man nicht sieht, wenn man nicht exprimiert. Ja, und das ist eine wichtige Untersuchung. Also das ist eine nicht sichtbare Meibom-Drüsen-Dysfunktion, auch ohne Entzündungszeichen, wo die Lidkante völlig normal aussieht und sie haben trotzdem Probleme. Ja, und wie gesagt, mit einem Wattestäbchen gut machbar. Für Studien gibt es den MG-Evaluator schon mittlerweile, wo man mit einem quantifizierbaren Druck, also immer gleichen Druck, praktisch die Expression macht. Dann ist es auch wichtig, die Morphologie der Meibom-Drüsen zu beurteilen. Hier mit der Non-Contact-Infrarot-Meibografie, hier das Unterlid, die weißlichen Areale, so traubenartig, das sind die Meibom-Drüsen. Hier sieht man ein Dropout schon deutlich bei diesen dunklen Arealen und das korreliert auch sehr gut mit Veränderungen der Lidkante und der Exprimierbarkeit oder der Qualität des Meibom-Drüsen-Sekrets. Und wenn mehr als 30% ausgefallen sind, geht das eben mit der Meibom-Drüsen-Dysfunktion und einem trockenen Auge und vermehrter Verdunstung einher. Dann noch andere Untersuchungen, die eigentlich Forschungscharakter haben, aber die man auch einmal gesehen haben sollte, ist die Meibometrie, wo man mit einer Plastikschlinge Fett von der Lidkante abnimmt und dieses Band wird dann fotometrisch vermessen und daraus schließt man zurück auf die Fettmenge, die am Lidrand in dem sogenannten Lipidreservoir hier vorhanden ist. Man kann auch, natürlich sehr schwierig, aber es geht, Fett gewinnen von den Meibom-Drüsen und mittels HPLC weiter analysieren, hat natürlich auch sehr viele Inhaltsstoffe. Die Zellen der Augenoberfläche kann man mittels Impressionszytologie weiter beurteilen. Hier werden Filterpapierstreifchen aufgedrückt, ganz kurz, die werden dann gefärbt. Hier sieht man ein normales Zellbild mit vielen Becherzellen, mit Epithelzellen, wo die Kerne noch sehr groß sind. Hier ein pathologisches Bild bei einem schweren, trockenen Auge, wo man keine Becherzellen mehr hat, wo die Zellkerne so verändert sind, das Chromatin in Schlangenform, sogenannte Snakes. Man kann diese Zellen natürlich auch weiter untersuchen mit Immunhistochemie, Flowzytometrie oder eine PCR-Untersuchung anschließend. Dann war immer die Differentialdiagnose auch Allergie, Infektion, etwas im Raum steht, gibt es labormäßig auch die Möglichkeit, einen Bindehautabstrich und eine Gipserfärbung zu machen. Zur Erinnerung, die Eosinophilen sind eben ein Zeichen für die Allergie und es gibt auch die Möglichkeit, in den Tränen Flüssigkeit das IgE zu bestimmen. Beide sind nicht sehr sensitiv und nicht sehr spezifisch, aber sie geben einen Hinweis, wenn sie positiv sind, spricht das deutlich für eine Allergie, wenn sie negativ sind, schließt das eine Allergie nicht unbedingt aus. Das auch dasselbe mit einer Infektion, eine Gramfärbung sagt mir dann schon, welche Bakterien, Gimsa wieder welche Zellen, wenn viele Leukozyten da sind, weist das wieder auf eine bakterielle Infektion sind, hin Lymphozyten eher auf eine virale Infektion. Kultur, wenn man eine Erregerbestimmung braucht, natürlich auch manchmal ein Chlamydienabstrich, differenzialdiagnostisch wichtig. Wenn man nun die Wimpern angeschaut hat und man hat diese speziellen Krusten gesehen, diese sogenannten Sleeves oder manschettenartigen Krusten, die am Wimperngrund wirklich so die Zilie ummanteln, dann besteht der Verdacht des Demodex-Befalls, kann man noch verifizieren oder bestätigen, wenn man im Wimpern ein paar entfernt durch das Mikroskop schaut. Mit Fluoreszin lösen sich diese keratinisierten Schuppen auf und man sieht diese Milben, Demodex folliculorum ist häufiger ganz gut oder auch manchmal auch Demodex brevis. Den Fahnenkrauttest möchte ich auch nur kurz erwähnen, ist ein alter Test, wo die Tränenflüssigkeit kristallisiert, also eingetrocknet wird und es entsteht eine Kristallisation, wo man je nach Dichte der Kristallisation auf die Qualität der Tränenflüssigkeit rückschließt. Das Problem ist nur, dass das sehr abhängig ist, unter welchen Bedingungen das eintrocknet, die Tränenflüssigkeit. Das heißt, eigentlich kann man so einen Klimaschrank gar nicht machen. Es muss immer gleich sein. Man sucht in der Tränenflüssigkeit Biomarker, also einzelne Parameter, Proteine, Entzündungsmediatoren, die einem helfen könnten, das trockene Auge besser zu diagnostizieren. Das kann man mittels Elektrophorese, Massenspektrometrie machen. Beim trockenen Auge findet sich ein geringerer Proteingehalt, ein anderes Spektrum. Entzündungsmediatoren können mittels ELISA oder Flowzytometrie oder Multiplex gemessen werden. Und jetzt seit einiger Zeit gibt es auch kommerziell einen sogenannten MMP9 Inflammatory Detektor, wobei man eben sagen muss, korreliert sehr gut mit dem trockenen Auge, mit den Parametern, aber ist halt auch nicht spezifisch, weil MMP9 ist ein Marker für ein Tissue Remodeling und kann bei anderen Augenentzündungen und so weiter auch positiv sein. Verdunstungsmessung ist ebenfalls spezialisierten Zentren vorbehalten. Auch das OCD, das ja natürlich einen breiten Einsatz für den Netzhaut hat, könnte im vorderen Abschnitt auch wichtig sein oder ist wichtig. Man kann den Tränenmeniskus genauer vermessen, die Höhe, die Tiefe, mit den neueren Geräten sogar die Tränenfilmdicke vermessen. Die Thermografie ist eine interessante Methode, wo die Temperatur an der Augenoberfläche bestimmt wird, und beim trockenen Auge wird nach dem Lidschluss, also das ist die Zeit nach dem Lidschluss, wird es immer blauer, das heißt immer kühler, das kühlt rascher ab als beim Gesunden. Der Grund liegt in der erhöhten Verdunstung der Tränenflüssigkeit. Die konfokale Mikroskopie gibt uns Bilder, so ähnlich wie wir es eben von der Histologie her oder von der Impulsionstitologie her kennen. Wir können die Kerne oder die Zellen bei der Bindehaut und Hornhaut beurteilen, können sehen, ob Entzündungszellen da sind, wie die Nerven verlaufen, ob sie rarifiziert sind, abgebrochen, ob eine Tortose das da ist. Man kann auch die Meibomdrüsen gut sehen, die Arzinie hier bei einer normalen Meibomdrüse und hier bei gestautem Sekret im Rahmen einer obstruktiven Meibomdrüsendysfunktion. Jetzt haben wir sehr viele diagnostische Methoden durchbesprochen. Was macht man jetzt wirklich, wenn man einen Patienten vor sich hat? Also mit einfachen Methoden, einfache diagnostische Schritte, dass man die Beschwerden eben erfragt. Ein Globaltest ist, wie gesagt, die Aufreißzeit, die unter 10 Sekunden den Verdacht eben hat. Dann will man wissen, hat der Patient einen Tränenmangel oder nicht? Hat er eine Verdunstung, durch eine Verdunstung bedingtes trockenes Auge? Für den Tränenmangel wäre eben der Schirmer-Test wichtig. Die älteren Cut-Offs liegen bei 5 mm. Die neueren schon ein bisschen höher, bei 7 mm. Wenn das wirklich niedrig ist, kann ich, wie gesagt, die Nasenschleimhaut noch einmal stimulieren und schauen, ob das ansteigt. Ich mache die Anfärbung der Augenoberfläche, und wenn die stark ist, ist sicher die Abklärung in Richtung Sjögren-Syndrom wichtig, weil ca. 10% aller Patienten mit Tränenmangel weisen ein Sjögren-Syndrom auf. Dann schaut man sich die Lidkante an, weil die häufigste Ursache für ein durch Verdunstung bedingtes trockenes Auge ist die Meibomdrüsendysfunktion. Ich mache die Expression, wie gezeigt, beurteile die Quantität und die Qualität des Sekrets der Meibomdrüsen. Damit kann ich eben diese Meibomdrüsendysfunktion diagnostizieren und eventuell sogar noch weiter eine Hauterkrankung, die verursachend sein kann. Ich möchte Ihnen auch die Einstufung nach Schweregrad näher bringen, weil ich gehört habe, auch die Facharztprüfung in diese Richtung zum Teil gefragt wird. Das ist nach dem TUS Report 2007, gibt es 4 Schweregrade, wobei die Symptome einfließen, Zeichen wie Filamente, die Anfärbung der Hornhaut und der Bindehaut einfließt, der Lidrand, die Aufreißzeit und der Schirmer-Test ohne Lokalanästhesie. Wichtig ist, dass man im Stadium 1 variable Beschwerden auch hat und keine Anfärbung. Man sieht eigentlich nichts, auch variable Testergebnisse. Im Stadium 2 hat man schon Testergebnisse, die darauf hinweisen, also eine Aufreißzeit unter 10 oder ein Schirmer unter 10, gewisse Anfärbung schon, und Grad 3 deutlich pathologische Parameter, zentrale Anfärbung, und Grad 4 natürlich sehr ausgeprägt mit Vernarbung etc. und höchstpathologischen Werten. Eine neuere Konsensusgruppe hat vorgeschlagen, ein schweres trockenes Auge so einfach zu erkennen, indem die Symptomatik dazu passen muss, also der OSTI größer 33 Punkte und die Hornhautanfärbung größer gleich 3 nach diesem Oxford-Schema, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Also diese beiden Punkte reichen eigentlich aus, um ein schweres trockenes Auge zu definieren. Ein Problem hat man immer nur dann, wenn nur eins davon positiv ist und das andere nicht. Dann muss man eben schauen, wenn die Zeichen stärker sind als die Symptome, ob nicht eine Neuropathie dahinter steckt, also die Nerven überprüfen, und wenn die Beschwerden mehr sind als die Anfärbung, dann muss man andere Tests machen, also wie die Aufreißzeit, wie gesagt. Die interdisziplinäre Abklärung noch zum Schluss, interne Rheumatologie, wenn man ein Sjögren-Syndrom vermutet, das ist eine Multisystem-Autoimmunerkrankung, die eben chronisch ist, die mit einer sekretorischen Unterfunktion der Tränen- und Speicheldrüsen einhergeht, wo es zu einer Infiltration der Drüsen mit CD4 und auch B-Lymphozyten kommt. Vor allem sind Frauen betroffen, wie bei allen Autoimmunerkrankungen, auch Jüngere bitte, und die Häufigkeit in der Gesamtpopulation mit 0,4% ist nicht so gering. Das Problem liegt darin, dass diese Erkrankung eben auch andere Organe mit betreffen kann, Lunge etc., und in 5% zu einem Non-Hodgkin-Lymphom führen kann. Das heißt, wenn jemand auch zusätzlich eine plötzliche Speicheldrüsenschwellung aufweist, dann sollte das immer in Richtung Lymphom auch abgeklärt gehören. Es ist nicht immer nur ein Speichelstein. Für Sie jetzt als Augenärzte, wann sollte man den Verdacht auf ein Sjögren-Syndrom haben? Wenn ich eine verstärkte Anfärbung habe, Hornhaut eben mit Fluoreszin, Bindehaut eben mit Lissamingrund, besonders temporal, das weist schon auf eine schwerere, stärkere Anfärbung hin. Wenn die Tränensekretion wirklich reduziert ist, unter 5 mm pro 5 Minuten, wenn ich bei der nasalen Stimulation keinen Anstrich habe, wenn der Patient einen trockenen Mund angibt und eventuell sogar eine positive Familienanamnese da ist, dann sollte man weiterschicken. Da werden dann die Antikörper abgenommen Richtung Ro, Anti-Ro oder Anti-LA-Antikörper sind beim Sjögren-Syndrom typisch, aber auch nicht spezifisch, weil sie können auch beim Lupus erythematodes erhöht sein. Und wenn diese negativ sind, dann heißt das nicht, dass der Patient kein Sjögren-Syndrom hat. Dann muss man eine Speicheldrüsenbiopsie der kleinen Lippenspeicheldrüsen machen. Und wenn da entzündliche Infiltrationen da sind, weist das eben auch deutlich auf die Diagnose Sjögren-Syndrom hin. Für die Hauterkrankungen, da ist eben die Abklärung an der Dermatologie beim Dermatologen wichtig. Die Rosatia ist ja recht häufig. Die macht nicht nur eine Meibom-Drüsen-Dysfunktion, ein trockenes Auge, sondern wirklich Blepharokeratokonjunktivitis chronischer Art, die wirklich visusbedrohend sein können. Auch Kinder und Jugendliche können diese Veränderungen aufweisen. Und immer dann, wenn auch Kinder rezidivierende Hordeola in der Kindheit haben, dann haben sie ein erhöhtes Risiko für die Rosatia im Erwachsenenalter. Psoriasis, atopische Dermatitis, seborrheische Dermatitis oder die ektodermale Dysplasie macht natürlich auch ausgeprägte Veränderungen an der Augenoberfläche. Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, dass für die Diagnose des trockenen Auges eben die Symptome und die Zeichen wichtig sind, dass es Globaltests gibt für das trockene Auge, ja oder nein, dazu gehört die Tränenfilmaufreißzeit oder die Osmolaritätsbestimmung. Weitere Untersuchungen sind aber wichtig, um die Subtypen zu klassifizieren, wobei ein reduzierter Schirmer-Test auf einen Tränenmangel hinweist und eine Meibom-Drüsen-Dysfunktion auf ein durch Verdunstung bedingtes trockenes Auge. Diese Diagnostik hat eben Therapiekonsequenz und es ist auch wichtig, den Schweregrad zu bestimmen, indem man die Augenoberfläche anfärbt. Und ganz wichtig, wie gesagt, noch einmal, um das abzuschließen, wichtig vor refraktiver Chirurgie, weil die Leute müssen noch keine Beschwerden haben, aber sie haben zum Teil schon pathologische Parameter. Da ist es wichtig, auch schon vor diesem Eingriff zu therapieren, damit man ein optimales visuelles Ergebnis erzielen kann. Ja, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.